ist Wunsch vor Wissen, hallo, und hier ist Ursula Weidenfeld.
Und im Wortschatz zeigen sich zum Beispiel im Alter von 3 Jahren noch keine Geschlechterunterschiede. Später dann aber, so im Alter von 7 Jahren, geht die Schere auf einmal auf. Also dann finden wir Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen.
Können Jungs überhaupt lesen lernen? Fragen wir eine Expertin. Fragen wir Ilka Wolter.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Heute diskutieren wir mal wieder Fragen, die von euch kommen. Johannes wollte wissen, ob Jungs generell Bildungsverlierer sind. Und Martina hat gefragt, warum Jungs nicht lesen lernen wollen. Wie jede Woche haben wir die Wissenschaftlerin gesucht und auch gefunden, die zu diesen Themen forscht und die mit mir darüber spricht. Wenn ihr auch Fragen habt oder wenn Sie Themen interessant finden, wir freuen uns über eine Mail an tonspur@rheinische-post.de. Und wie immer Lob, Sterne, Kommentare in eurer Podcast-App. Super herzlich willkommen. Dankeschön. Es ist Zeugniszeit. Für viele sind die Zeugnisse schon da. Für manche kommen sie noch. Die Ferienzeit fängt definitiv an. Und nicht nur Johannes und Martina, auch ganz viele Eltern zerbrechen sich den Kopf, ob und wie man Jungen das Lesen beibringen kann. Die Mädchen sind in der Schule längst weiter und die Jungs stoppeln immer noch die Wörter zusammen, als hätten sie noch nie ein Buch gesehen. Das ist ganz oft so und das hat weniger mit einem Jungen und einem Mädchen zu tun, sondern das ist ein generelles Phänomen. Und wir wollen heute fragen, warum ist es so? Oder wann werden aus Jungs, die nicht lesen, Männer mit Büchern, Autozeitschriften und Online-Abos? Muss man überhaupt noch lesen lernen, wenn man sich ja eigentlich auch alles vorlesen lassen kann oder ein Video schauen kann? Darüber spreche ich jetzt mit Ilka Wolter. Sie ist Professorin für Bildungsforschung an der Universität in Bamberg. Und außerdem leitet sie am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe die Abteilung, die sich mit Kompetenzen, Persönlichkeiten und Lernumwelten von Lernenden beschäftigt. Hallo Frau Wolter.
Hallo Frau Weidenfeld.
Frau Wolter, wir haben einen Zuhörer, der sich wie viele Eltern von Jungs zum Zeugniszeit Sorgen macht, weil die Jungs nicht so gut lesen wie die Mädchen. Können Jungs lesen lernen?
Das kann ich sehr einfach beantworten. Natürlich können Jungs lesen lernen. Das tun sie ja auch, das wissen wir ja. Die Antwort wird Sie jetzt nicht überraschen. Wir wissen, dass alle Menschen lesen lernen können, wenn wir jetzt mal von Menschen mit sehr starken kognitiven Einschränkungen gegebenenfalls absehen. Aber die Frage zielt natürlich ziemlich sicher darauf ab, was wir sozusagen auch immer wieder in Befunden und in Medien hören, nämlich, dass wir Geschlechterunterschiede im Lesen, in den Lesekompetenzen finden und dass das eigentlich die Sorge sozusagen des Zuhörers ist, von dem Sie gerade sprechen. Und wir finden diese Geschlechterunterschiede sehr konstant über die letzten Jahrzehnte im Schulbereich immer wieder. Das sehen wir in Studien wie PISA oder auch dieser IGLU-Grundschulleseuntersuchung, dass die Jungen geringere Kompetenzen im Lesen aufweisen im Vergleich zu Mädchen.
Woran liegt das?
Diese Geschlechterunterschiede haben vielfältige Ursachen und sind auch immer noch nicht ganz final untersucht, aber natürlich wissen wir schon sehr viel aus der Forschung in den letzten Jahren. Wir sehen zum einen insgesamt in Bezug auf die Sprachentwicklung, zum Beispiel auch sowas wie den Wortschatz, dass das sehr stark mit der sozialen Herkunft zusammenhängt. Das ist auch etwas, was immer wieder berichtet wird. Aber natürlich sprechen wir jetzt hier über Geschlechterunterschiede und da gibt es nochmal andere Faktoren, die wir anschauen müssen. Ein wichtiger Punkt hierbei ist der Einfluss der Vermittlung von Geschlechterstereotypen. Geschlechterstereotype sind sozial geteilte Annahmen darüber, wie Junge und Mädchen sind oder sein sollten. Das wäre jetzt hier in unserem Beispiel also das Stereotyp, das besagt, dass Jungen eben schlechter lesen können oder sich nicht so viel dafür interessieren. Also dass Mädchen einfach etwas besser im Lesen sind und dass das eben mehr was für Mädchen ist.
Das würde also heißen, dass wenn ich einen Jungen und ein Mädchen in der Familie habe, die beide gleich aufwachsen, im gleichen Umfeld sind, trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass der Junge schlechter liest als das Mädchen, höher ist.
Ich würde sagen ja, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, dass wir wissen, dass das Interaktionsverhalten von Eltern auch differenziell ist, also unterschiedlich gegenüber jungen Mädchen ist und dass es auch sehr viel sozusagen Aufmerksamkeit von Eltern braucht, sich darüber hinwegzusetzen sozusagen und zu schauen, dass sie wirklich gleiche Angebote machen, nicht auch implizit Stereotype vermitteln. Und zum anderen ist natürlich auch das Elternhaus nicht der einzige Einflussfaktor, sondern wir befinden uns auch irgendwann sehr stark in institutionellen Lernkontexten, im Kindergarten, in der Vorschule, in der Schule. Und hier gibt es eben auch Studien, mehr noch als zum Elternhaus zu diesem Thema, was die zeigen, dass die Geschlechterrolleneinstellung von Lehrpersonen eine Rolle spielt. Die geht vermutlich eben damit einher, dass sich auch Lehrpersonen eher zustimmen zu diesen Geschlechterstereotypen äußern. Und sowas wirkt sich negativ auf die Lesemotivation von Jungen aus, was natürlich relevant ist dann auch später für die weiteren Kompetenzen. Es gibt auch andere Studien zu der sogenannten Bedrohung durch Stereotype. Das ist ein Phänomen, was wir für Mädchen im Bereich der Mathematik schon sehr gut und sehr lange nachweisen können, wo es jetzt auch mehr und mehr Forschung dazu gibt, zu schauen, ob sich das auch für den Jungen im Bereich Lesen zeigen lässt. Die Befunde sind hier noch nicht ganz eindeutig, immer in die Richtung der Erwartung. Manchmal findet sich auch kein Unterschied oder kein Einfluss. Im Prinzip würde aber dieses Bedrohung durch Stereotype besagen, dass die Personen, die einem negativen Stereotyp ausgesetzt sind und sich in einer Testsituation zum Beispiel befinden, wo sie Leseaufgaben beantworten sollen, dass die dann in dem Moment, wo so ein Geschlechterstereotyp aktiviert wird, zum Beispiel darüber, dass die Personen, die das durchführt, sagt, Jungen schneiden hier grundsätzlich schlechter ab oder Jungen sind schlechter im Lesen, dass es dann dazu führt, dass die Jungen tatsächlich schlechtere Leistungen zeigen in den Aufgaben. Und das gilt vor allen Dingen für die Personen, die sich sehr stark mit dieser sozialen Gruppe identifizieren, über die das negative Stereotyp vorherrscht.
Das würde also heißen, die Wahrscheinlichkeit, dass das schlechtere Leseergebnis von Jungs von den Erziehern, den Eltern, dem Umfeld, den Lehrenden gemacht ist, ist höher als die, dass Jungs gar nicht lesen lernen können.
Ja, das ist immer wieder diese Frage nach, was ist sozusagen biologische Ursache und was ist Sozialisierung oder das Umfeld. Das lässt sich nicht final beantworten. Ich sozusagen beforsche natürlich stärker das soziale Umfeld, die Lernumwelten. Deswegen kann ich da mehr darüber aussagen. Und ganz klar sehen wir, dass Geschlechterstereotype nicht nur in dem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen oder Geschlechterunterschiede sich sehr stark darüber erklären lassen, wie die Interaktionen sind. Wir gehen hier zum Beispiel auf sowas wie das soziale Lernen häufig zurück in den Theorien. Und die sagen, dass meine Erfahrungen, die ich mache, eine Rolle spielen, Rückmeldungen, die ich bekomme. Und die gehen natürlich stark von Kontextpersonen aus, Eltern, Lehrpersonen, Peers, also Gleichaltrige, ganz verschiedene sozusagen Personen, mit denen ich interagiere. Und wenn wir sozusagen in die ganz frühen Anfänge zurückgucken, haben Sie vielleicht schon mal was von diesen Baby-X-Studien gehört. Und die zeigen, dass Erwachsene mit Säuglingen, von denen sie nicht wissen, ob es Jungen oder Mädchen sind, unterschiedlich umgehen, je nachdem, wovon sie ausgehen sozusagen, ob sie eben denken, dass sie einen Jungen oder ein Mädchen vor sich haben.
Man sieht echt öfter mal Mädchen mit einem Buch, auch nicht mehr so oft wie früher, aber eigentlich nie Jungs. Man sieht aber später doch gelegentlich Männer mit Büchern. Wann fangen denn die Jungs an? Also irgendwann werden sie es ja offenbar lernen. Und Sie haben ja gesagt, es kann eigentlich jeder, es kann jeder lernen und es lernt ja auch jeder.
Ja.
Wann lernen Jungs das denn?
Also das ist immer wieder die Frage, worauf man schaut. Wenn wir ganz früh in die frühe Kindheit schauen, in die auch noch Zeit, wo wir eben noch nicht über systematisches Lernen sprechen, also noch nicht die Vorschule oder die Grundschule, dann reden wir natürlich über so Vorläuferkompetenzen. Wir schauen da viel auf den Wortschatz zum Beispiel. Und im Wortschatz zeigen sich zum Beispiel im Alter von 3 Jahren noch keine Geschlechterunterschiede. Später dann aber, so im Alter von 7 Jahren, geht die Schere auf einmal auf. Also dann finden wir Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Interessanterweise ist es im Erwachsenenalter so. Da haben wir bisher auch noch nicht sehr viel Forschung, aber die Forschung, die wir haben, zeigt, dass wir im Erwachsenenalter keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen mehr finden. Das heißt, irgendwann gleichen sich diese Lesekompetenzen auch wieder an. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, warum ist es dann ein Problem, wenn sozusagen die Jungen oder die jungen Männer irgendwann aufholen, müssen wir uns vielleicht mit dem Thema auch nicht beschäftigen. Genau. Die Frage bekomme ich oft gestellt und ich denke natürlich auch viel darüber nach, weil man kann sagen, gut, es ist ja egal, wenn es dann im Erwachsenenalter alles wieder gut ist. Aber Wir reden natürlich über im Schulbereich auch über eine sehr wichtige Zeit. Und wir wissen, dass wir Lesekompetenzen nicht nur fürs Lesen brauchen, sondern eben auch dafür, um uns andere Inhalte zu erarbeiten, um in anderen Fächern zu lernen in der Schule. Genau, also wir können nicht sagen, dass es uns in dem Zwischenzeitraum egal ist. Und ein anderer Aspekt, der hier natürlich total wichtig ist, ist, dass auch Entscheidungen damit zusammenhängen. Also Entscheidungen für bestimmte Berufsfelder, für bestimmte Studiengänge zum Beispiel. Und die sind sehr stark auch davon geprägt, welche Kompetenz ich habe, welche Kompetenz ich mir zutraue, was ich denke sozusagen, wo meine Fähigkeiten, meine guten Fähigkeiten liegen. Und da werden natürlich Weichen gestellt, die dann später einfach nicht mehr einfach zurückgestellt werden können.
Wenn man das schon so lange weiß, nicht? Also wir haben die ersten PISA-Ergebnisse sozusagen von der Jahrtausendwende und spätestens seitdem wird es ja auch öffentlich diskutiert, warum Jungs nicht so gut lesen wie Mädchen, warum Jungs später anfangen zu lesen und so weiter und so weiter. Und Sie sagen mir jetzt, das ist alles kontextabhängig oder das meiste davon hängt damit zusammen, wie unterschiedlich Kinder erzogen werden, je nach Geschlecht. Jetzt weiß man es schon so lange, wir haben so viele Eltern, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen. Warum hat man das dann immer noch, das Problem sozusagen 25 Jahre danach?
Es ist nicht nur das systematische Lernen in der Schule. Das ist natürlich etwas, wo wir wissen, das werden ja gleiche Angebote gemacht. Also ich gehe davon aus zumindest, und wir wissen, dass das Lesen lernen auch eine bestimmte Abfolge hat. Also erstmal müssen Kinder lernen, Wörter zu dekodieren. Das dauert auch 1-2 Jahre, bis Kinder wirklich flüssig lesen können und dann den Inhalt von kurzen, einfachen Texten verstehen können. Und dann quasi ist das Lernen, das Lesenlernen eigentlich mit so zum Ende der Grundschulzeit auch ganz gut in den ersten Prozessen abgeschlossen, weil dann auch ein Großteil der Kinder wirklich in der Lage sein sollte, flüssig zu lesen und damit eben auch Inhalte in anderen Fächern sich erarbeiten kann. Aber natürlich lernen wir danach weiter und die Lesekompetenz bezieht sich natürlich auf das Verstehen von komplexeren und längeren Texten, dem Ziehen von Informationen und Schlussfolgerungen. Und da geht es natürlich dann auch viel um Lesehäufigkeit, also wie viel lese ich? Und das ist eben nicht nur das Lesen in der Schule oder in institutionellen Kontexten, sondern auch das Lesen in der Freizeit. Und da sehen wir große Unterschiede auch wieder zwischen Jungen und Mädchen. Und das ist dann vermutlich eine Frage der Angebote, der Inhalte, die da zur Verfügung stehen, die gemacht werden. Natürlich auch der Konkurrenzangebote. Wir haben auch nur begrenzt Zeit in unserer Freizeit für alle möglichen Sachen. Und dann ist die Frage, welche Rolle spielt das Lesen bei Geschlechtern? Und was sind vielleicht auch implizite Erwartungen, die wir da vermitteln? Nicht alles davon, was ich jetzt hier sage, ist halt immer das explizite, direkte Instruieren, sondern ganz viele Geschlechterstereotype wirken wirklich sehr unbewusst darüber, dass ich möglicherweise eben, wie gesagt, unterschiedliche Materialien zu Hause habe, die vielleicht unterschiedliche Interessen ansprechen, unterschiedliche Themen abdecken. Dadurch, dass wir vielleicht auch unterschiedlich vorlesen in der frühen Kindheit, da sehen wir tatsächlich auch, dass Mädchen mehr vorgelesen wird als Jungen, wobei das Vorlesen eben eine sehr wichtige Rolle spielt, auch für die frühe Sprachentwicklung. Genau, also ich glaube, es ist sozusagen schwer, und das wissen wir nicht nur aus dem Bereich Lesen, dem Einfluss von Geschlechterstereotypen zu entkommen, weil das sehr viel automatische Prozesse sind. Und ich brauche natürlich einen sehr reflektierten Umgang damit, um dem wirklich gegensteuern zu können.
Was würden Sie Eltern raten, die sich Sorgen machen, dass ihr Junge nach dem 1., 2. Schuljahr immer noch nicht so liest, wie man sich das vorstellt, wie das Mädchen, das Gleichaltrige?
Also es ist viel vielleicht auch die Frage von gemeinsamen Aktivitäten. Natürlich würde ich immer sagen, man sollte relativ früh anfangen. Wie gesagt, das Vorlesen ist ja etwas, was schon durchaus deutlich früheren Lebensjahren auch eine Rolle spielt. Das nimmt ja auch mit der Zeit, mit dem Alter ab, das Vorlesen. Irgendwann wird es ja mehr zum Selbstlesen dann auch. Es ist aber auch natürlich gut, gerade für das Textverstehen, wenn wir über Texte sprechen, also wenn Fragen gestellt werden, Verständnisfragen, Fragen zu Zusammenhängen, zu bestimmten Informationen, vielleicht dazu, was ist damit gemeint gewesen vielleicht, was will uns die Autorin oder der Autor sagen zu den Texten. Sowas kann natürlich auch irgendwie gestaltet werden. Mir ist klar, dass das immer hohe Anforderungen sind. Wir wollen irgendwie, dass Eltern alles zu Hause irgendwie auch noch machen. Das ist ja auch immer eine Zeitfrage natürlich. Und insofern müssen wir auch schauen, dass das jetzt nicht total unnatürlich oder überfordernd wird, auch für Familien. Ich denke, es ist schon viel damit getan, auch zu gucken, wo liegen die Interessen in den Inhalten, in den Textsorten vielleicht auch. Also wir denken vielleicht klassischerweise erstmal an lange Romane und vielleicht ist das eben nicht für alle Kinder die richtige Textform. Und wir müssen eben auch über andere Comics nachdenken, über andere Textarten zum Beispiel, die wir zur Verfügung stellen dann einfach zu Hause.
Also vielleicht auch mehr gucken, was interessiert das Kind, das Lesen lernen soll und dann nicht immer mit Pipi Langstrumpf um die Ecke kommen.
Zum Beispiel. Ich würde natürlich immer sagen, es ist auch gut, auf die Qualität der Texte zu gucken und welche Botschaften vermittelt werden, weil wir haben natürlich im Zweifelsfall nicht nur Lesekompetenz, die wir darüber fördern, sondern natürlich auch andere Aspekte, die Kinder daraus lernen, inhaltlich. Genau. Und ein anderer Aspekt ist vielleicht auch, nochmal zu gucken, welche Anreize kann man schaffen. Manchmal ist es auch ein bisschen was Kompetitives, was Jungen hilft. Also ich kann Punkte darüber sammeln. In der Schule zum Beispiel wird das durchaus genutzt, das kennen wir, so Verstärkerpläne, wo man eben dann für bestimmte erreichte Zwischenschritte oder so auch Punkte bekommen kann, die man ansammeln kann. Ich kann natürlich als Elternteil auch überlegen, ob ich sowas zu Hause einführen will. Ich denke auch, das ist immer eine Frage, wie kann ich das irgendwie natürlich umsetzen, ohne dass es total künstlich wirkt, auch in der Familie. Aber vielleicht ist das auch nochmal eine Idee, da hinzugehen und zu sagen, du kriegst eben für jedes gelesene Buch, kriegst du irgendwie einen Punkt. Und wenn du so und so viele Punkte zusammen hast, dann machen wir irgendwas Schönes. Oder du darfst ja aussuchen quasi, was dann am Wochenende der Ausflug ist. Oder was auch immer, genau. Genau.
Das Interessante ist ja nicht nur, dass Eltern sich Sorgen machen, ob ihre Jungs das Lesen lernen. Es gibt ja im Augenblick eine riesengroße Debatte über die Frage, warum man überhaupt noch lesen lernen soll. Man hat ja inzwischen ganz viele Möglichkeiten, sich Texte oder sich Inhalte anders zu erarbeiten. Wir machen einen Podcast, also man hört viel mehr als früher, man sieht auch viel mehr als früher. Ist Lesen nicht eigentlich so eine Sache aus dem 19. Jahrhundert, mit dem es jetzt so langsam auch mal gut ist?
Auch das ist eine sehr gute Frage und auch sehr berechtigt natürlich. Wir haben hier viele Fortschritte, die natürlich auch mit der Barrierefreiheit einhergehen und die auch ganz großartig sind. Ich würde natürlich trotzdem sagen, aus einem sozusagen Bildungsforschungsblick darauf geschaut, dass Lesekompetenzen wichtig ist und dass wir sie auch nicht umsonst als eine Schlüsselkompetenz bezeichnen, weil sie eben für so viele Bereiche wichtig ist.
Im 19. Jahrhundert hätte man auch gesagt, oder Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Frau, die nicht kochen kann, die hat am Ende irgendwie ihren Blumenkohl, da liegen ihre Kartoffeln und ihr Stück Fleisch und weiß nicht, was sie damit machen soll. Also ihr fehlt die Kompetenz, das alles zu einem komplexen Inhalt zu machen. Ist Lesen was anderes als Strümpfe stopfen oder als eine Kompetenz, die man in einer bestimmten Zeit lebensnotwendig braucht, die aber hinterher sich entwertet oder die nicht mehr nötig ist, weil man eben ein Angebot hat an ganz vielen fertigen Snacks oder weil man eben ein Angebot hat an ganz vielen Inhalten, die man sich anders und vielleicht ja auch irgendwie menschengerechter erschließen kann. Das ist ja nicht umsonst so, dass die Leute alle lieber und dass Kinder lieber Videos gucken oder lieber hören, als dass sie lesen.
Es ist sicherlich auch etwas, was man noch nicht ganz abschließend jetzt aus so einer Forschungsperspektive beantworten kann, weil natürlich haben Sie recht, auch das Hörverstehen ist eine Kompetenz und die hängt auch sehr hoch zusammen mit der Lesekompetenz und hat auch ähnliche Funktionen. Nichtsdestotrotz ist es beim Lesen so, dass es hier auch um die Förderung von anderen Sachen geht, also die Förderung von Vorstellungskraft, von kritischem Denken. Das Lesen trainiert auch das Gedächtnis, die kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration, Problemlösefähigkeiten. Die Lesekompetenz ist auch wichtig für den Wortschatz und die sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Und natürlich trifft davon auch vieles auf das Hörverstehen zu, aber nicht unbedingt immer in dem gleichen Maße. Wir sozusagen haben beim Lesen bestimmte Anforderungen, die wir bei anderen vielleicht Darbietungen, wie jetzt zum Beispiel eben dem Vorlesen oder dem Hörverstehen, nicht haben. Das ist zum Beispiel sowas wie die Aufmerksamkeitssteuerung. Wenn ich beim Lesen brauche ich sozusagen meine komplette visuelle Aufmerksamkeit auf den Text. Ich muss dekodieren die Wörter, die Sätze, ich muss mir ein mentales Modell sozusagen über den Text erstellen und ich kann beim Zuhören natürlich auch mal abschweifen und vielleicht auch vor allen Dingen durch andere visuelle Reize, die mich gegebenenfalls ablenken. Und das Lesen ist dann eben doch eine recht komplexe Tätigkeit. Wir müssen uns eben auf den Text konzentrieren, sonst verstehen wir ihn nicht, selbst einfache Texte nicht. Ich kann eben nicht ein Buch lesen und nebenbei noch durchs Handy scrollen oder einen Fernsehfilm schauen. Das Lesen benötigt viel Gehirnleistung, viel Kapazität in der Aufmerksamkeit und wir können nicht viel anderes dabei machen. Und dadurch konzentriert man sich auch. Und die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit wird dadurch auch langfristig gesteigert und man übt auch, sich zu fokussieren auf eine Sache. Und das ist sicherlich wichtig, auch wenn wir in weitere Themen reindenken, wie sowas wie Selbstregulation, Selbstregulationsfähigkeiten, die ich auch wiederum für viele andere Dinge brauche.
Das heißt, dass ich lerne, mich zu beherrschen, dass ich lerne, an einer Sache dran zu bleiben, mich eben nicht ständig ablenken zu lassen, aufzustehen, was anderes zu machen, wenn ich eigentlich eine Aufgabe erledigen soll. Auch eine, die gar nicht mit Text und mit Lesen zu tun hat. Das ist eine Kompetenz, die man sich über das Lesen erschließt, die aber man überall anders auch anwenden kann.
Zum Beispiel, genau. Und natürlich kann ich auch ein sehr langes Hörbuch sehr konzentriert hören. Das ist sicherlich auch sozusagen eine ähnliche Aufmerksamkeit, die ich da brauche. Es ist halt die Frage, wie gut mir das in dem einen und in dem anderen gelingt. Beim Lesen wissen wir einfach schon mehr darüber, wie das mit der Aufmerksamkeitssteuerung ist.
Kommen wir nochmal zu den Zeugnissen und zur Zeugniszeit. Viele Eltern machen sich ja auch deshalb Sorgen, ob ihre Jungs das Lesen lernen, weil sie Angst haben, dass sie nicht versetzt werden. Ist es klug, Kinder zu versetzen, die nach der ersten, zweiten, dritten Klasse nicht gut lesen?
Ich glaube, es ist eine Frage des Zeitpunkts. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir das systematische Lesenlernen beginnen wir halt in der Grundschulzeit, teilweise eben schon in der Vorschule, wenn wir über Vorläuferfähigkeiten sprechen, aber richtig systematisch eben in der Grundschule. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Kinder unterschiedlich schnell lernen und wir da auch nicht zu früh einen Cut setzen dürfen und sagen, wenn du jetzt hier die Hürde nicht übersprungen hast, dann geht's nicht weiter. Vor allen Dingen, wenn wir uns sozusagen im Grundschulbereich befinden in den ersten Jahren. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, so zum Ende der Grundschulzeit gehen wir davon aus, dass der Großteil der Kinder flüssig lesen kann und auch längere Texte gut verarbeiten, also verstehen kann. Und davor, würde ich jetzt persönlich sagen, aus der Forschungsperspektive heraus sollte man keine sozusagen Kinder zurücksetzen. Wenn wir dann weiterschauen, sehen wir natürlich, dass es langfristig, und das sehen wir auch in Schulvergleichsstudien, zum Beispiel in Bildungstrendstudien, dass auch viele Kinder die Mindeststandards nicht erreichen. Und das ist dann vielleicht schon die Frage, was macht man dann, wenn sozusagen selbst Mindestfähigkeiten im Lesen nicht ausgeprägt sind, setze ich natürlich irgendwie Folgeprobleme damit an, die sich auch auf die anderen Fächer eben auswirken. Ich bin selber nicht gut genug bewandert in den Effekten von Klassenwiederholung und wie gut sozusagen man hier auch sowas auffangen kann. Das genau, da müssten wir wahrscheinlich andere Leute fragen zu. Ich würde aber immer sagen, nicht zu früh, weil wir nicht vergessen dürfen, dass Kinder unterschiedlich schnell lernen.
Es geht aber wahrscheinlich doch auch nicht zu spät, weil man sagt ja ganz oft in so einem Bildungsverlauf, und das haben Sie uns ja eben gerade auch erklärt, in so einem Bildungsverlauf spielt schon auch eine Rolle, wann man eine Kompetenz erwirbt und auch dafür, wie selbstverständlich man später damit umgeht. Es gibt ja wahnsinnig viele Erwachsene, die in der Schule nicht ordentlich gelernt haben zu lesen und die dann in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben, aber auch in ihrem Privatleben aufgrund dieser fehlenden Fähigkeit am Ende immer mehr Probleme bekommen.
Ja, das ist total richtig. Also das ist sozusagen die Frage von, was brauche ich an grundlegenden Fähigkeiten? Wir reden ja hier jetzt nicht über die höheren Kompetenzbereiche. Genau. Genau. Wir reden auch nicht über die guten Lesenden und die Unterscheidungen, die es natürlich auch dort noch gibt, sondern, ne, und auch nicht über das große Mittelfeld, was eben ausreichende Fähigkeiten hat, um sehr gut auch zurechtzukommen. Wir reden über das untere Ende. Und es ist natürlich so, dass diese Kinder und auch später diese Erwachsenen viele Strategien entwickeln, das auch zu kompensieren, sich irgendwie andere sozusagen Hilfestellungen hier heranziehen. Es ist trotzdem die Frage, dass was mache ich mit den Kindern, wenn ich sie wiederholen lasse? Ich kann natürlich, ich muss dann auch eine spezielle Vorstellung haben, ein spezielles Programm für die haben. Ansonsten ist es vielleicht auch nicht ausreichend zu sagen, du machst jetzt einfach dasselbe nochmal, sondern im Prinzip müssen wir ja schauen, woran liegt es vielleicht auch, dass bestimmte Dinge nicht erlernt wurden und was braucht dann vielleicht auch das Individuum an spezieller Förderung?
Also Sie würden schon sagen, es gibt, Sie würden schon sagen, man muss in der Schulzeit lesen lernen.
Also ich würde das als eine Erwartung formulieren, ja, dass man das Lesen lernen, also ja, das Lesen lernt in der Schule.
Und welche Rolle, vielleicht machen wir das zum Schluss nochmal, wir haben ja jetzt viel geredet über die Schule, welche Rolle spielen lesende Eltern? Ist das wichtig, eben, dass man so eine Art, weiß ich nicht, es hört sich jetzt so blöd an, aber so eine Art Bücherecke zu Hause hat, in der gelesen wird?
Ja, tatsächlich. Also wir sehen, das sehen wir wirklich immer wieder, dass der sogenannte sozioökonomische Hintergrund eine Rolle spielt bei der Entwicklung von Lesekompetenzen, auch in anderen Kompetenzen natürlich. Wir kennen diesen bekannten Indikator für auch sowas wie das kulturelle Kapital, die Anzahl der Bücher zu Hause. Auch die erklärt sozusagen Unterschiede in Lesekompetenzen.
Allein die Tatsache, dass Bücher da sind. Also gar nicht die Frage, was macht man damit, sondern es müssen Bücher da sein.
Ja, wobei man nicht vergessen darf, dass das damit zusammenhängt, was auch der Bildungshintergrund und vielleicht die Anregungsqualität ist. Also man kann das nicht exakt voneinander trennen, diese verschiedenen Indikatoren sozusagen, die auf den familiären Hintergrund zurückgehen. Deswegen schauen wir eben tatsächlich eher auf sozusagen sowas wie die häusliche Lernumwelt und die Anregungsqualität, um mal zu gucken, was wird tatsächlich gemacht zu Hause, neben dem, was ist vorhanden. Und ein Aspekt, den Sie jetzt so ein bisschen mit angedeutet haben, ist natürlich auch die Frage, was machen Eltern selber? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir viel darüber wissen, was Vorbildfunktionen sind und wo Kinder auch imitieren Erwachsene. Und wenn ich selber als Elternteil vielleicht lese, ist das gegebenenfalls auch etwas, was das Kind sich bei mir sozusagen abguckt und dann auch nachmacht. Aber wir haben eben auch viel Forschung dazu, dass wir explizite Lerngelegenheiten schaffen müssen, aber auch gut Sachen in den Alltag integrieren können. Vieles wird auch nebenher vermittelt. Das Vorlesen haben wir besprochen. Es ist ein wirklich sehr wesentlicher Faktor dabei. Aber es gibt auch gemeinsame Aktivitäten, die die Sprachkompetenzen fördern können. Sowas wie Singen, Reimen. Solche Dinge können auch sozusagen auch Sprachkompetenzen förderlich wirken. Und wir genau müssen einfach schauen, dass wir da ein großes Angebot machen und auch spielerisch rangehen, vielleicht gerade, wenn wir über die frühe Bildung sprechen. Und wenn es nachher später in den höheren Bereich gibt, bleibe ich dabei, dass ich denke, wir müssen schauen, dass wir die Interessen treffen, dass wir die Themen treffen, die die Jugendlichen vielleicht dann auch lesen wollen.
Ja, wir reden über Bücher als so Sachen mit zwei Deckeln und ein paar Stücken Papier zwischendrin. Ist es ein Unterschied, ob man elektronisch liest oder ob man ein Buch liest, also das, den Klassiker in der Hand hat?
Mhm. Genau, das ist auch eine sehr gute Frage, die auch wir in der Forschung sehr betrachten. Und tatsächlich haben wir einige Unterschiede, wenn wir jetzt vom klassischen analogen Lesen sprechen oder vom digitalen Lesen. Und das ist jetzt weniger die Frage des Bildschirms oder des Papiers, sondern die Frage, wie Texte gestaltet sind. Wenn wir jetzt auf das Lesen zum Beispiel im Internet abzielen, in Webseiten, dann reden wir über sowas wie multiple Texte. Wir reden nicht mehr so stark über das lineare Lesen, sondern wir haben Verlinkungen zum Beispiel in Texten drin, wo ich nochmal so einen kleinen Exkurs machen kann, um mir ein bestimmtes Thema näher zu erarbeiten. Das heißt, ich muss es auch wieder schaffen, zurückzukommen auf den Haupttext, auf die Hauptthematik, um trotzdem mir so ein Situationsmodell, so ein mentales Modell von dem Gesamttext zu erarbeiten. Und dadurch verändern sich Anforderungen, auch jetzt zum Beispiel eben in Bezug auf die multiplen Texte. Da kann es sein, dass ich zu dem gleichen Thema mehrere Texte habe. Die habe ich natürlich auch als Bücher, aber nicht so sehr verfügbar wie jetzt vielleicht beim digitalen Lesen im Internet. Und ich muss dann damit umgehen, dass es ergänzende Informationen gibt, aber auch konfligierende Informationen geben kann, die ich irgendwie bewerten können muss. Und da kommen andere Anforderungen einher, die es auch früher schon gab, aber die hier eine größere Rolle spielen, nämlich sowas wie die Bewertung von Quellen, die Qualität von Texten, ne, wo ist, was ist der Ursprung, welche Autorin, welcher Autor hat das geschrieben, wie aktuell ist so ein Text, den ich im Internet finde. Und das müssen wir natürlich auch bei Büchern machen, aber da ist es vorkuratiert in den meisten Fällen. Da kann ich ein bisschen über den Verlag auch gehen und habe sozusagen vielleicht auch schon anderes Vorwissen. Im Internet ist sozusagen die Verfügbarkeit des Angebots einfach deutlich größer und eben weniger stark dieses lineare Lesen von sehr langen Texten, sondern mehr diese kleineren Texte, die sich auch stärker verzweigen.
Kann man sich vielleicht so vorstellen, dass man ein Buch von vorne nach hinten liest und im Internet die Sachen aufeinander gestapelt sind und man eben immer weiter nach unten graben kann, graben muss, aber möglicherweise dann nicht mehr zurückkommt.
Genau, oder dass eine Anforderung ist, das dann eben zu schaffen, wieder auch zurückzukommen, genau. Mhm.
Ein Tipp für Eltern, die jetzt in die Ferien gehen und sich fragen, soll ich meinem Jungen 3 Bücher kaufen statt einer Wasserpistole?
Das ist eine gute Frage und auch vielleicht nicht ganz klar aus der Forschung heraus zu beantworten, aber ich habe natürlich persönliche Meinungen auch dazu. Letztendlich denke ich, es ist immer gut zu gucken, dass wir das nicht zum Zwang machen, weil wir wissen, dass wir dann auch Effekte produzieren, die wir nicht haben wollen. Wir wollen vor allen Dingen das Leseinteresse und die Lesemotivation betrachten, weil die sind wichtige Voraussetzungen für die Kompetenz. Und deswegen denke ich, ist immer so eine gemeinsame Auswahl und eine gemeinsame Frage von, was machen wir, wofür interessierst du dich, was sind irgendwie interessante Themen, über die du was wissen willst, sicherlich bessere Herangehensweisen, als das sozusagen von oben vorzugehen und das Kind zu zwingen, am Strand dann einfach irgendwie auf der Decke zu sitzen und das Buch jetzt zu lesen, anstatt irgendwie die Sandburg zu bauen. Ich glaube, eine gemeinsame Aushandlung ist da ganz gut, vielleicht auch wirklich eine Vorbildfunktion sich zu überlegen, also das Lesen irgendwie in den Familienalltag einzubauen, nicht nur mit dem einen Kind und nicht nur mit so einem Stempel von Lernen verbunden, sondern eben auch vielleicht über spielerische Aktivitäten, über gemeinsame Aktivitäten das einzubauen und ein bisschen dadurch auch das Interesse und die Motivation an diesem Lesen als Tätigkeit zu fördern.
Was ja auch, also mir jedenfalls auch Spaß macht. Frau Wolter, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch an Sie, Frau Weinfeld.
Und danke für die entspannende Nachricht, dass man in den Ferien jetzt nicht auf Teufel komm raus lesen üben sollte, sondern dass manche Sachen für manche einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen, vielleicht auch ein bisschen entspannteres Leben. Wir machen nämlich jetzt auch mal ein bisschen Ferien und entspannen uns. In den nächsten Wochen wiederholen wir die schönsten Folgen aus dem Frühjahr und aus dem vergangenen Jahr. Und dann sind wir im August auch schon wieder da. Herzliche Grüße, schöne Ferien, bis bald, Ihre, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.